eHealth Podcast.
Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
Vom Hoch- und Niederrhein.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des eHealth Podcasts. Wir sind angekommen bei Folge 111 und wollen heute sprechen über das Krankenhauszukunftsgesetz. Das machen wir heute mit einem echten Experten zum Thema und ich freue mich sehr, dass ich Dr. Gottfried Ludewig hier begrüßen darf. Hallo.
Hallo, Herr Brey.
Herr Ludewig leitet die Abteilung Digitalisierung im Gesundheitsministerium. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden Sie wahrscheinlich kennen, aber vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen erläutern, was machen Sie da genau, wenn Sie nicht gerade Gesetze auf den Weg bringen zur Digitalisierung?
Ja, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren Abteilungsleiter. Die Abteilung ist geschaffen worden durch den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, als er selber eben Minister geworden ist im März, April 2018. Und unser Fokus liegt einfach im Kern darauf, Digitalisierung, Räume für Innovation von digitalen Ansätzen im Bereich des Gesundheitswesens zu schaffen. Das bedeutet, von der Einführung des E-Rezepts oder der elektronischen Patientenakte bis hin zum Krankenhauszukunftsgesetz oder der Auswertung oder der Zusammenführung von Daten, alle Bereiche als Querschnittsaufgabe voranzutreiben. Und natürlich in diesen pandemischen Zeiten, das gehört auch dazu, auch sehr viel Projektmanagement für eben konkrete Themen, sei es jetzt die Corona-Warn-App oder seien es Symptomtagebücher für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das, glaube ich, stellt so ein wenig die Bandbreite unserer Tätigkeit dar. Langweilig wird uns selten.
Den Eindruck habe ich auch, aber wir wollen jetzt ganz konkret aufs Krankenhauszukunftsgesetz schauen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht die wichtigste Frage zuerst. Läuft die Aufnahme?
Die Aufnahme läuft, ja.
Genau, dann steigen wir so ein bisschen ein in das Thema. Ich gebe mal eine kurze Agenda. Wir sprechen darüber, was steckt drin im Gesetz, was sind die wichtigsten Themen, wie soll evaluiert werden und Stichwort Nachhaltigkeit, wie kann das Ganze auch langfristig überführt werden. Starten wir also mit dem eigentlichen Thema, dem Krankenhauszukunftsgesetz. Was bei ganz vielen hängen geblieben ist, es gibt wahnsinnig viel Geld. 3 Milliarden Euro vom Bund, 1,3 Milliarden Euro von den Ländern. Und vielleicht können Sie in aller Kürze nochmal sagen, was sind denn die Rahmenbedingungen, um an dieses Geld zu kommen? Wie wird das verteilt? Und wie bekomme ich jetzt als Krankenhaus, wenn ich mich auf den Weg der Digitalisierung mache, ein Stück vom Kuchen ab?
Viele Fragen auf einmal. Ich versuche es ein wenig der Reihe nach. Also das Krankenhauszukunftsgesetz ist erstmal natürlich ein Thema gewesen, was uns schon relativ lange im Gesundheitsministerium beschäftigt hat, auch vor dem Konjunkturpaket und vor der Konjunkturkrise. Die Frage, wie können wir die Krankenhäuser zukunftsfähig machen, gerade mit Blick eben auf das Thema Nutzung von Daten und Vernetzung von Daten. Und das Konjunkturpaket war jetzt am Ende eine glückliche Fügung. Ich freue mich sehr, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, so viel Geld in Krankenhäuser zu investieren, wie sie es noch nie vorher getan hat, weil es ja eigentlich im klassischen Sinne eine Aufgabe der Bundesländer ist. Was bedeutet das jetzt konkret für mich als Krankenhaus? Die Förderrichtlinie wird jetzt ja Ende November, Anfang Dezember veröffentlicht. Dann wird es nochmal ein wenig präziser, aber ganz grob gesprochen heute. Es gibt Förderkriterien, also was gefördert werden wird, steht ja auch schon im Gesetz da. Das wird in der Förderrichtlinie nochmal ausbuchstabiert. Und um diese Förderung zu erhalten, kann ich Anträge stellen. Anträge stellen im Kern, aber natürlich eigentlich die Bundesländer, die für die Krankenhausplanung eben in Deutschland zuständig sind. Insofern kann ich mit meinem Land gemeinsam, so läuft es dann ja häufig in der Praxis, aber einen Antrag stellen oder einen Antrag bei meinem Land stellen und mein Land entscheidet dann, ob es diesen Antrag am Ende beim Bundesamt für soziale Sicherheit dann einreicht. Also Krankenhaus, Land, BAS, das ist sozusagen der Dreiklang, um nachher ans Geld zu kommen und natürlich ein guter Inhalt.
Genau, guter Inhalt. Schauen wir mal auf den Inhalt. Was wird gefördert? Es wird gefördert Patientenportale unter anderem, digitale Infrastrukturen, telemedizinische Strukturen. Da frage ich mich, sind das auch Themen für die niedergelassenen Ärzte? Verstärkt das eher die Trennung der Sektoren? Oder ist das die Möglichkeit, dass auch der niedergelassene Sektor sozusagen von diesem Geld profitieren kann?
Ich glaube, es ist eher der Ansatz der Vernetzung der Sektoren und auch ganz offen der Vernetzung der Arbeitsprozesse innerhalb der Kliniken. Wenn wir uns die Förderkriterien anschauen, Sie haben es gesagt, von Patientenportalen, Anamneseprozessen, elektronischer Medikationsbegleitung bis hin zum Thema sozusagen Anbindung von Robotik und Entlassbrief, sieht man, dass man am Patientenpfad entlang die Strecke sozusagen fördert und da auch einen Schwerpunkt der Förderung stellt. Und mit wiederum dem Entlassbrief und dem Thema Telemedizin sehen wir aber auch eben gleichzeitig den Übergang in den anderen Sektor. Aber klar, das Krankenhauszukunftsgesetz, um die Frage sehr eindeutig zu beantworten, ist ein Förderprojekt für die Krankenhäuser. Im ambulanten Bereich haben wir andere Maßnahmen, aber es ist sicherlich kein trennendes Gesetz. Und so wird auch die Förderung nicht sein, sondern es ist eher ein verbindender.
Haben Sie ein Lieblings- oder Herzensthema, wo Sie gesagt haben, dafür mache ich mich stark oder das ist mir wichtig, dass das in entsprechender Form berücksichtigt wird in dem Gesetz?
Also ein Lieblingsthema, ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, ein Lieblingsthema zu haben. Wir sind immer ganz objektiv, aber nein, ein wenig Amüsement beiseite. Es ist natürlich, für mich ist schon der ganzheitliche Ansatz, also dass wir versuchen, die Versorgungskette im stationären Sektor abzubilden. Das ist für mich ein Herzensanliegen, dass wir jetzt nicht irgendwie nur sagen, wir fördern jetzt nur einen Bereich und schaffen ein paar Leuchttürme, sondern dass es schon um Vernetzung geht. Das ist ein Herzensanliegen und ein zweites Herzensanliegen des Gesetzes für mich ist neben der Förderung auch sozusagen die Integration, dass wir ab 2025 Abschläge dann vornehmen, wenn diese Basisvernetzung, also die Punkte 2 bis 6 im Gesetz, die Förderkriterien, wenn diese Basisvernetzung nicht erfüllt wird, weil für mich ist immer oder für uns alles ganz zentral, das ist jetzt nicht mal so ein bisschen warmer Geldregen und dann kann jeder sich irgendwie ein neues Gerät hinstellen, sondern hier sollen nachhaltige Strukturen geschaffen werden. Und für uns ist klar, jedes Krankenhaus, das an der Planversorgung teilnimmt in den nächsten Jahren, muss auf einen Mindeststandard der Digitalisierung kommen. Und das, glaube ich, fördern wir hier, aber wir zeigen auch mit den Abschlägen, dass wir das für eben auch ein wichtiges Signal für die Grundannahme haben, dass das sozusagen Voraussetzung dafür ist, später auch dann in der Versorgung als Krankenhaus noch teilnehmen zu können ab 2025.
Ja, ist ja auch eine Bandbreite in den Themen zu sehen, von guten einzelnen Projekten Richtung Patientenportale bis hin zu einer Basis, die Sie schon erwähnt haben, Richtung IT-Sicherheit. Wir erinnern uns noch alle ganz gut an den Fall der Uniklinik Düsseldorf, ist noch gar nicht so lange her, wo da der entsprechende Fall war. Und da müssen wir jetzt eigentlich auch noch mal ein bisschen in die Krankenhäuser investieren. Und das wird, glaube ich, auch viele IT-Leiter gefreut haben, dass dieser Punkt hier noch mal explizit aufgenommen wurde.
Ja, es ist einfach auch, also in der Tat, das ist so ein Punkt, wo dann immer alle sagen, oh, aber das kann ich ja gar nicht so richtig zeigen, IT-Sicherheit. Aber wenn ich eben keine IT-Sicherheit habe, dann ist alles andere plötzlich nichts. Und das ist in der Tat, wir haben es bei mehreren Uniklinika jetzt gerade zuletzt gesehen, wir haben es in den letzten Jahren häufiger gesehen und wir müssen uns darauf einstellen, dass natürlich eine Vernetzung von Daten und eine Digitalisierung der Gesundheitsversorgung auch mit neuen Risiken einhergeht. Also auch in der analogen Welt gibt es Risiken, aber jetzt gibt es eben auch neue Risiken. Und deshalb ist uns das schon Anliegen gewesen, dass das Thema IT-Sicherheit hier eben auch verankert wird, weil jede digitale Maßnahme eben auch abgesichert sein muss und dafür eben dann auch die Ressourcen zur Verfügung stehen. Insofern ist das auch einer der Punkte, glaube ich, der ganz wichtig war und ich freue mich so, dass es dann am Ende auch so verabschiedet worden ist.
Neben Hardware und Software ist auch mal ein spannendes Thema das Personal in den jeweiligen Kliniken. Können die IT-Leiter mit dem Geld auch Stellen schaffen? Also wenn ich mir das so anschaue, ist das, glaube ich, nicht so der primäre Fokus, sondern es geht dann eher darum, Dinge einzuführen oder Schulungsmaßnahmen zu begleiten und weniger jetzt konkret auch die IT-Abteilung aufzustocken. Sehe ich das richtig?
Ja, also es ist kein Stellenförderprogramm, aber es ist auf der anderen Seite auch klar, dass wenn irgendwie Beratungsbedarf, Unterstützungsbedarf bei der Einführung und Implementierung dasteht, dass das natürlich auch in Teilen gefördert werden kann und wahrscheinlich auch gefördert werden muss, weil eine durchschnittliche IT-Abteilung vielleicht auch gewisse Dinge ja nicht umsetzen kann aus der eigenen Kraft und daran soll es nachher nicht scheitern. Aber es ist jetzt kein Dauerstellenfinanzierungsprogramm. Dafür, das gehört dann zur Wahrheit auch dazu, sind die Kliniken in gewissen Teilen auch selbstverantwortlich. Auch das glaube ich, wenn Sie mit Klinikchefs teilweise reden, ist natürlich auch die Frage, wo setze ich welche Prioritäten und wie setze ich diese? Ich glaube, dass wir jetzt mit der Förderung einen guten Schub geben und gut helfen, dass man das sozusagen neu ausrichten kann. Und das wird dann nachher Hand in Hand gehen müssen. Aber es ist kein Stellenfinanzierungsprogramm, aber zur gleichen Zeit für Implementierung, Schulung und andere Dinge, also temporäre Aufgaben, können natürlich Teile der Mittel auch verwandt werden.
Ja, jetzt haben Sie so ein bisschen die Rahmenbedingungen angesprochen. Ihre eigene Promotion haben Sie 2013 ja zu dem Thema auf dem Weg zu neuen Rahmenbedingungen für den Krankenversicherungsmarkt verfasst. Was ist davon noch aktuell? Lassen sich die Elemente noch übertragen oder ist das Gesundheitswesen und die Digitalisierung im Gesundheitswesen einfach so schnelllebig, dass man sagen kann, das, was 2013 galt, das ist in vielen Fällen jetzt schon wieder überholt?
Gute Frage. Jetzt sind natürlich wissenschaftliche Arbeiten und das Treffen dann auf die Wirklichkeit immer eine Herausforderung. Insofern ist das sicherlich nicht komplett überholt, in Teilen vielleicht schon, aber die Grundfrage, die eigentlich auch die Arbeit damals behandelt hat, nämlich welche Rolle haben die verschiedenen Akteure im System, also ob es jetzt eine Krankenkasse ist oder ob es Ärzte, Verbände, Fachgesellschaften, Kliniken sind und wie viel Freiraum, wie viel Raum zur Innovation müssen wir denen eigentlich geben im Rahmen dem ordnungspolitischen Rahmen, in der Gesetzgebung. Dieser Grundgedanke ist wahrscheinlich noch nicht vollends, sagen wir mal, umgesetzt, aber Teile zumindest sind wir auf ganz gutem Wege. Und sonst geht im Gesundheitswesen ja immer der alte Spruch, nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz. Also es ist ein sich ständig seit Jahrzehnten immer weiterentwickelndes Gesamtsystem. Aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, mehr Vertrauen in die Akteure selbst haben und da einfach diesen Weg, den wir in den letzten Jahren gegangen sind, mehr Freiraum für Innovationen zu geben, auch eben weiter verfolgen.
Ja, Freiraum und vor allem Weiterentwicklung finde ich ein gutes Stichwort. Wenn man so an die Weiterentwicklung denkt, ist ja ein ganz wichtiger Punkt, auch eine Evaluierung zu machen. Also wie kommen denn die entsprechenden Maßnahmen an? Bringt das was, was wir jetzt an Anschub finanzieren? Auch dazu stehen ja erfreulicherweise ganz klare Elemente schon in dem Gesetz drin, dass es eben eine Evaluation erfolgen soll. Gibt es da schon Kriterien, Ideen? Wird man auf so ja bekannte Strukturen wie MRAM setzen?
Ich glaube, ohne zu viel vorwegzunehmen, es wird sich schon einiges auch aus der Form, wie wir die Förderrichtlinien gestalten, auch einiges dann ablesen lassen, an welchen Kriterien wir dann wiederum evaluieren. Und ja, sehr abstrakt noch beantwortet, einfach weil ja die Förderkriterien noch nicht draußen sind. Ja, wir werden uns auch an bekannten Strukturen und Reifegradmodellen schon orientieren. Und ich glaube, das ist für uns auch ein ganz wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung, auch legislaturperiodenübergreifend, dass wir, glaube ich, einen ganz guten Blick darauf bekommen. A, wo stehen eigentlich die Kliniken? B, was bringen eigentlich gewisse Investitionen? Und wo stehen dann wiederum die Kliniken nach diesen Investitionen und wo müssen wir aber eigentlich als Zielmarke hin, das zu strukturieren, das auch ehrlich zu evaluieren und dann daraus sozusagen damit die Grundlage zu schaffen, wie wir weiter fördern und agieren. Das wird dieses Thema der Evaluation sein und ist für uns ein ganz, ganz zentraler Bestandteil des Gesamtprojektes. Eben nicht vorne nur fördern und dann war es nett, weil wir ein paar rote Bänder durchgeschnitten haben, sonst geht hier wirklich um eine systematische Neuausrichtung der Maßstäbe und der Art und Weise Förderung und auch der Nachvollziehung der Ergebnisse von Förderung.
Genau, jetzt haben Sie es angesprochen, ganz wichtiges Thema ist hier sicherlich auch eben die Nachhaltigkeit, die Technik, die jetzt eingeführt wird an verschiedenen Stellen, vor allem die Hardware, aber vielleicht auch irgendwann die Software, die wird veralten. Wie kann ich jetzt sozusagen mit diesem Gesetz auch zu einer nachhaltigen, sehr langfristigen Lösung beitragen?
Ja, ich glaube, das ist echt, also natürlich, wir haben jetzt kein Dauerfinanzierungsprogramm und wir verändern auch nicht DRGs mit diesem Gesetz, sondern wir geben eine, glaube ich, sehr, sehr großzügig, aber eine sehr umfangreiche Hilfe jetzt für Investitionen in dem Bereich. Aber uns allen muss klar sein, dass die eigentlich verantwortlichen Länder, und ich glaube, das wissen auch alle, aber auch die Träger, die ja teilweise auch selber investieren, dass da das Thema Digitalisierung und Schaffung von nachhaltigen Vernetzungsstrukturen, die Prozesse besser machen und damit die Versorgung besser machen, dass das eine Daueraufgabe wird. Und deshalb ist ja für mich dieses Thema des Malus-Systems, des Abschlags auf stationäre und teilstationäre Fälle schon auch ein zentraler Bestandteil. Nicht, weil wir Freude daran haben, irgendwie Kliniken Geld wegzunehmen, sondern weil das ein klarer, aus regulativer Sicht ein klares Signal ist. Das ist nicht eine Einmalinvestition. Was jetzt hier geschaffen wird, muss dauerhaft Bestand haben. Und das ist einer der ganz wesentlichen systematischen Punkte dieses Förderprogramms, eben nicht nur vorne Geld sozusagen reinzugeben, sondern über eine Evaluation und ein Malusprogramm hinten auch die dauerhafte Erhaltung der Strukturen im Kern zu incentivieren. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher systematischer Neuausrichtung im Kern in diesem
Bereich. Ja, Neuausrichtung. Sie haben auch die Finanzierung angesprochen. Es gibt ja auch gerade die
Ideen oder Gerüchte, die rumgehen, dass es auch eine Reform der Krankenhausfinanzierung geben wird. Ist das sozusagen dann der nächste große Schritt, den die Krankenhäuser brauchen, also unabhängig von dieser Anschubfinanzierung, konkret bezogen auf die IT, dass man auch sich dem Thema der Krankenhausfinanzierung nochmal separat widmen muss?
Das kann ich mir einfach machen und sagen, das muss meine Kollegin Frau Dr. Oppendrenk oder der Minister selber beantworten, weil ja meine Abteilung nicht für Krankenhausfinanzierung zuständig ist. Aber um es sozusagen allgemein zu beantworten, ich glaube, wir führen die Diskussion zum Thema Krankenhausfinanzierung alle miteinander schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, dass wie auch immer wir das neu gestalten oder das bestehende System verbessern, dass es da verschiedenste Ansätze gibt, aber das ist natürlich ein Prozess, der am Ende von allen getragen werden muss. Also auch von den Ländern, auch von den Kommunen, auch vom Bund. Und ich glaube, dass das einfach ein Thema der nächsten Legislaturperiode dann sicherlich sein wird. Aber wenn wir schon viele verschiedene Legislaturperioden vor uns anschauen, geht die Diskussion schon sehr, sehr lange. Ich bin heute jetzt einfach erstmal froh, dass wir zumindest beim Thema Digitalisierung und Förderung Digitalisierung einen großen Sprung hier machen. Ob das jetzt für alle Bereiche mit allen Akteuren gelingt, das wage ich nicht zu prognostizieren.
Ja, vielleicht zum Abschluss des Gesetzes. Das ist jetzt so gut 2 Monate, ist das jetzt raus. Wie war das erste Feedback? Sie haben ja wahrscheinlich schon mit mehreren sehr unterschiedlichen Playern Kontakt gehabt. War das eher positiv oder gab es auch Kritik? Was waren so die ersten Meinungen dazu?
Wie so häufig im Leben, wenn sie in einer großen Schatulle Geld auftauchen, sind die meisten erstmal relativ begeistert und finden das gut.
Bis sie merken, dass sie davon nicht profitieren, oder?
Ja, naja, aber ich sage so, mich hat mehr gefreut, dass, glaube ich, wir sehr, sehr viel positives Feedback und auch teilweise einfach noch gute Anregungen bekommen haben für das Thema der Förderkriterien. Weil nochmal, unser Anspruch hier ist, darauf legen wir viel Wert, ist nicht nur, dass wir Geld ausgeben können, sondern dass wir Geld sinnvoll ausgeben können. Ja, und das ist immer etwas, was uns hier sehr umtreibt, weil ich finde, das ist immer eine große Herausforderung bei diesen Summen. Und ich glaube, dass das Feedback, was wir bekommen, auch die Hinweise zur Förderrichtlinie im Kern immer ein Grundweg positives Echo gemacht haben. Ihr seid auf dem richtigen Weg und schärft nochmal hier nach und schärft nochmal danach. Und insofern rundherum erstmal ein sehr, sehr positives Feedback. Und wir werden aber im Laufe des Prozesses sicherlich auch Dinge sehen, die vielleicht nicht so super funktionieren oder vielleicht auch, wo wir es falsch eingeschätzt haben. Das gehört zum Prozess. Für mich ist immer in solchen Prozessen das Wichtigste, jeden Tag gibt es eine Chance, klüger zu werden. Und das sollten wir uns immer alle zu Herzen nehmen. Und das tun wir in der Gesetzgebung genauso wie in den Förderrichtlinien. Wenn uns jemand nachweist, dass etwas noch besser geht, und zwar für alle noch besser geht, nicht nur für sich im Einzelfall, sondern wohlgemerkt, wir machen eine abstrakte Förderbedingung, dann sind wir die Letzten, die uns dagegen wehren, solche Hinweise auch aufzunehmen.
Ja, ich glaube auch insgesamt, also ich habe das als ein sehr, sehr positives Signal wahrgenommen, auch einfach zu sagen, das ist ein Bereich, den müssen wir jetzt einfach fördern, unabhängig von der ganz konkreten Höhe oder der ganz konkreten Idee, aber einfach zu sagen, Digitalisierung in Krankenhäusern, da kommen wir nicht mehr dran vorbei, auch unabhängig von Corona, das ist wahnsinnig wichtig, dieses Thema, und da müssen wir auch ein politisches Signal setzen und da mit einer klaren Förderstruktur reingehen und somit den Aufschwung oder das Gefühl des Aufschwungs so ein bisschen anzukurbeln, und ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Eindruck, dass es in vielen Fällen auch schon sehr, sehr gut gelungen ist.
Ja, und es ist, wenn ich das echt sagen darf, ich möchte gar keinen Werbeblock machen, aber das ist halt, das hängt schon davon ab, ich möchte jetzt niemandem die Illusion geben, aber es ist jetzt nicht so, dass alle in der gesamten Bundesregierung gewartet haben und gesagt haben, beim Konjunkturpaket, da müssen aber unbedingt auch noch Krankenhäuser rein. Das ist halt auch die Frage, also sozusagen, das ist, wenn jemand die Illusion haben sollte, so war es nicht, kann ich an der Stelle sagen. Braucht jemanden, der dann in solchen Situationen, und wohlgemerkt, ich möchte ja keinen Werbeblock machen, aber ich glaube, was dem Gesamtsystem gut gelingt im Moment, ist vom Minister über alle Verbände und alle, die hier zusammenwirken, deutlich zu machen, welche Bedeutung dieser Bereich für die Bundesrepublik hat, in Pandemiezeiten, aber auch über Pandemiezeiten hinaus. Und dass das geglückt ist und dass sozusagen in diesem Konjunkturpaket sowohl für die Krankenhäuser wie für den öffentlichen Gesundheitsdienst eine sehr hohe einstellige Milliardensumme zur Verfügung gestellt wurde. Das hat es in der Bundesrepublik vorher nie gegeben, seit 60 Jahren. Und wir können immer hoffen, dass es das schnell wieder gibt, aber ich befürchte, so schnell kommt es auch nicht wieder. Und da haben der Erfolg hat ja viele Väter. Und wir freuen uns einfach, dass es am Ende wirklich gelungen ist. Und jetzt zeigen wir halt allen, dass es dann nicht nur gelungen ist, das Geld da reinzuschreiben, sondern dass wir das Geld jetzt auch noch alle miteinander sinnvoll investieren.
Ja, wirklich gelungen ist auch der kurze Überblick. Wir haben jetzt eigentlich so die wichtigsten Themen durch. Vielleicht als letzte Frage, habe ich noch irgendwas vergessen, Sie zu fragen, was Sie noch loswerden müssten?
Nö, eigentlich nicht. Sind wir so schnell durch gewesen? Waren wir das letzte Mal auch so schnell? Ich bin ja ganz, hätte ich länger reden sollen wahrscheinlich, Herr Breit.
Wir können noch gerne noch ein paar Fragen anhängen.
Aber. Nein, alles gut. Nein, ich glaube, war wieder ein sehr rundes Gespräch. Wir können das ja auch gerne irgendwie mal ein paar Monaten dann nochmal wiederholen, wenn wir das Thema Förderkriterien draußen und Anträge draußen auch nochmal sehen. Ich finde das wirklich ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also es ist ein, weil es einfach in der systematischen Neuausrichtung sehr spannend ist aus meiner Sicht.
Genau, und viele Leute mit an Bord holt, also sowohl diejenigen, die die konkreten Projekte voranbringen, als auch diejenigen, die das Ganze dann evaluieren. Da ist die Wissenschaft vielleicht auch wieder dann mit im Boot. Wir haben die IT-Abteilung, die Softwarefirmen im Gesundheitswesen, die da aktiv werden können. So vernetzt auch sicherlich nochmal alle Parteien untereinander, und das ist ja, glaube ich, insgesamt eine sehr, sehr fruchtbare Grundlage für tolle Projekte, die daraus entstehen.
Genauso ist es.
Herr Breit, tolles Schlusswort.
Wir haben gut aufgenommen heute dieses Mal, wenn ich es richtig sehe.
Genau, insofern. Ich klicke jetzt mal auf Stopp. Ich sage vielen lieben Dank und ja, tschüss, Herr Ludewig.
Herzlichen Dank, Herr Breit.
eHealth Podcast.
Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
Vom Hoch- und Niederrhein.